NDR Info. Feiertagsforum.
Reformation 500. Gewissenhaftes Denken, widerständiger Glaube. Thesen der Reformation. Eine Sendung von Holger Gohler.
Luther natürlich, aber oh ja, das ist eine kompliziertere Frage.
Ich persönlich vermute, dass etwa Luther oder auch die anderen Reformatoren mit der katholischen Kirche heute wesentlich zufriedener wären als mit der damaligen.
In Worms zu sagen, wenn ich nicht aus Vernunftgründen, das ist für mich der Weg zur Aufklärung, oder aus der Bibel, das ist diese Konzentration auf den Ursprung, widerlegt werde, dann widerrufe ich nicht. Das macht schon den Grundsatz der Reformation dann aus.
Luther und alle Reformatoren wollten eine Zurückformung, eine Erneuerung der Kirche orientiert an den Anfängen.
Diesen Choral schrieb Martin Luther als eine Art Muntermacher gegen Glaubenszweifel. Der evangelische Reformator ließ sich dabei von Psalm 46 inspirieren, der Gott als Hilfe in großen Nöten besingt. Diese hat er persönlich erlebt in seinem Ringen um einen gnädigen Gott. Thomas Greif, Historiker und Redakteur beim Evangelischen Sonntagsblatt für Bayern, nennt Luthers Lied ein Jingle der Reformation. Als ihr Auftakt gelten seit 500 Jahren Luthers 95 Thesen vom 31. Oktober 1517.
Er verfasste diese Thesen auf Lateinisch. Er wollte sie nicht im Volk verbreiten, sondern er wollte eine Diskussion unter gelehrten Theologen darüber in Gang bringen. Und diese Thesen schickte er zusammen mit einem Begleitschreiben an Kardinal Albrecht von Brandenburg, denjenigen, der den Ablasshandel in Mitteldeutschland gerade federführend betrieb.
Erläutert Benjamin Hasselhorn, Kurator bei der Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Martin Luther argumentiert in seinen Thesen noch sehr katholisch und auch brav, sagt der Experte während einer Führung durchs Lutherhaus in Wittenberg weiter.
Luther glaubte mit seinen Thesen, seiner Kirchenobrigkeit einen Dienst zu tun, indem er sie über konkrete Missstände informierte. Diese Kirchenobrigkeit war relativ früh bereits der Meinung, dass das ketzerisch ist, was Luther vertrat. Denn Luther ordnete diese konkrete Kritik am Ablasswesen ein in ein neues theologisches Konzept, was eigentlich christliches Leben, was christliche Buße bedeute. Und da waren in den Thesen zumindest Ansatzpunkte davon zu finden, die die Kirche tatsächlich in ihren Grundfesten erschüttern konnten.
Ich will selber denken, ich mit Gott allein. Selber denken ohne Zwang.
Nach Martin Luther soll das ganze Leben der Gläubigen eine Buße sein. These 36 kann dabei als theologische Provokation verstanden werden. Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassurkunden.
Das war vom Wortlaut her nur etwas gegen den Ablasshandel. Aber man konnte es auch so lesen, dass es im Grunde sich gegen das ganze Sakrament der spätmittelalterlichen Buße richtete. Denn die Buße bestand ja darin, dass der Sünder zu einem Priester zu gehen hatte, dem die Sünden zu beichten hatte, die Genugtuungsleistung zu erbringen hatte und dann die Vergebung erhielt. Während Luther hier zu sagen schien, bereue deine Sünden, dann sind sie dir vergeben. Da ist der Priester plötzlich nicht mehr notwendig.
Meinen Glauben nehmen sie mir nicht. Ich will selber denken, ich mit Gott allein. Selber denken ohne Zwang. Ich will
Der Legende nach schlug Luther seine Thesen eigenhändig am Vorabend von Allerheiligen an die Türe der Wittenberger Schlosskirche an. Doch viele Historiker und Theologen bezweifeln dies aufgrund der Quellenlage. Zudem habe der spätere Reformator zu Lebzeiten selbst nie über dieses Ereignis gesprochen. Luthers Thesen stoßen 1517 schnell auf großes Interesse, nur nicht bei den Adressaten, mit denen der Reformator darüber wissenschaftlich diskutieren wollte.
Es steckt in diesen 95 Thesen schon sehr viel von dem drin, was Luther später entfaltet hat. Auch schon eben eine gewisse Kritik am Papsttum ist zu finden. Und eben auch wichtig für ihn die Grundhaltung des Christen, ein Leben der Buße, ein Leben im Bewusstsein der Sünde, findet sich in den 95 Thesen. Aber sie sind sehr schwer für uns heute zu lesen und zu verstehen. Sie sind kurz, prägnant gefasste Sätze, gedacht für Gelehrte, die sich damit auseinandersetzen sollten und nicht für ein breiteres Publikum.
Sagt Martin Jung, Professor für historische Theologie in Osnabrück. Er hat Luthers zentrale Texte bearbeitet und kommentiert. Seine Theologie der Rechtfertigung entwickelt Martin Luther in den Folgejahren. 1520, also 3 Jahre nach dem Thesenanschlag, veröffentlicht der Wittenberger Theologe gleich 3 wichtige Werke.
Die Schrift, die sich an den christlichen Adel wendet und zu einer Reform der Kirche auffordert, ist die eine. Die andere ist die Schrift über die Freiheit des Christenmenschen. Der Christ gewinnt durch seinen Glauben eine innere Freiheit, die ihn auch über äußere Bedrängnisse und Gefängnisse hinweg hilft, aber keine Freiheit im Sinne eines modernen Laissez-faire, sondern eine Freiheit, die gleichzeitig mit Verantwortung und Verpflichtung dem Nächsten gegenüber verbunden ist. Und die dritte Schrift beschäftigt sich unter dem etwas merkwürdigen Titel, lateinisch geschrieben, über die Gefangenschaft der Kirche, beschäftigt sich mit der kirchlichen Lehre von den Sakramenten, vor allem mit dem Thema Abendmahl, wo Luther ja viele sowohl theologische Sichtweisen der Kirche in Sachen Abendmahl als auch eben der praktische Umgang mit dem Sakrament, vor allem, dass man den Menschen den Wein vorenthält, kritisiert.
Diese 3 sogenannten reformatorischen Hauptschriften sind, so Martin Jung, noch heute lesenswert. In der Schrift an den christlichen Adel entfaltet der evangelische Reformator auch die Idee vom allgemeinen Priestertum.
Alle sind gleich, alle sind Priester, alle sind fähig, die Bibel zu lesen und zu verstehen und alle sind fähig, eigenständig vor Gott zu treten, Gott etwas zu bitten, mit Gott zu ringen. Kein Standesunterschied innerhalb der Kirche, alle sind gleich, alle sind gleichermaßen Priester. Das hat ungemein viele Menschen dazu ermutigt, nun das Wort zu ergreifen und selber innerhalb ihrer Gemeinde, in ihrer Kirche Veränderungen zu verlangen, eben auch Handwerker, auch Frauen, eben Menschen, die nicht studiert hatten, die nicht gelehrt waren, mischten sich ein, ergriffen das Wort. Das war auch etwas, was über den kirchlichen Bereich hinaus letztlich etwas war, was Deutschland in Richtung Demokratie gebracht hat. Ein langer Weg, aber es ist ein demokratischer Ansatz, den Luther da hat, zwar nur auf die Kirche, nicht auf die Gesellschaft bezogen, aber eben doch mit einer Folgewirkung auch in die Gesellschaft hinein.
Doch vor allem stellt Martin Luther die Bibel neu in den Mittelpunkt jeglicher christlicher Lehre. Sie allein, sola scriptura, soll fortan Maßstab des Glaubens sein, und zwar für alle Gläubigen. Auch der Papst habe sich ihr unterzuordnen. Deshalb übersetzt der Reformator nach dem Wormser Reichstag in nur 11 Wochen das Neue Testament, später dann die gesamte Bibel. Einerseits wirkt er dabei sprachbildend durch seine möglichst wörtliche Übersetzung, andererseits kann jetzt jeder selbst das Wort Gottes lesen und studieren. Die Bibel wird, auch dank der von Johannes Gutenberg entwickelten Drucktechnik mit beweglichen Lettern, schnell ein Bestseller. Theologisches Kernstück der lutherischen Reformation ist jedoch die Lehre von der Rechtfertigung des Menschen vor Gott. Allein aus Glauben, sola fides.
Der Mensch wird vor Gott gerecht, wird von Gott angenommen, könnten wir auch heute sagen, wird von Gott angenommen, nicht weil er etwas für Gott tut, sondern nur allein dadurch, dass er an Gott glaubt, Gott vertraut, sich auf Gott verlässt. Das war, sagt man häufig, doch das theologische Zentrum der Reformation, hängt aber eng mit dem Schriftprinzip zusammen. Genau diese Lehre fand Luther eben, sowohl bei Paulus als auch im Alten Testament bei Abraham.
Das Wort ist Gnade. Die Schrift macht uns frei.
Heute ist Luthers Suche nach einem gerechten und gnädigen Gott für viele Menschen schwer nachvollziehbar. Margot Käßmann, Theologin und Botschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Reformationsjubiläum 2017, hat Verständnis dafür.
Heute würde wahrscheinlich fast niemand sagen, ich suche den gnädigen Gott. Aber wenn ich eine Predigt halte oder einen Vortrag und zu dem Punkt komme, Rechtfertigung allein aus Glauben zu übersetzen, zu versuchen, und es dann darum geht, dass Menschen um Sinn für ihr Leben ringen. Also macht mein Leben Sinn, wenn ich mit 55 meinen Arbeitsplatz verloren habe und auf Hartz IV gehen muss? Macht mein Leben Sinn, wenn ich zu dick bin für diese Welt der schlanken Schönen, in der du nur was giltst, wenn du so und so aussiehst? Macht mein Leben Sinn, wenn ich keine Kinder bekommen kann, obwohl ich gerne Kinder hätte? Und dann die Botschaft ist, dein Leben macht Sinn, weil der Sinn diesem Leben schon längst zugesagt ist. Auch ohne Würdigung deiner Leistung, weil du gar keine Leistungen hast, bekommst du Anerkennung. Das ist für Menschen heute schon, finde ich jedenfalls, eine relevante Botschaft, gerade in so einer Leistungsdruckgesellschaft, wo du immer Erfolg haben musst.
Martin Luther ist zweifellos der Spiritus Rector der Reformation in Wittenberg. Sein Universitätskollege und Weggefährte Philipp Melanchthon hat diese theologisch wie pädagogisch systematisiert und konkretisiert. Bereits 1521, also 4 Jahre nach dem vermeintlichen Thesenanschlag, fasst Melanchthon in den Loci Communes der ersten Dogmatik Luthers reformatorische Theologie zusammen. Noch einmal Benjamin Hasselhorn von der Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt.
Das ist ein Buch, von dem Luther später sagen sollte, neben der Bibel ist das beste Buch, das ich kenne. Das ist und gilt bis heute als die erste systematische Theologie des Luthertums. Melanchthon hat also die wesentlichen Themen und Aspekte der reformatorischen Theologie zusammengefasst in humanistischer Weise, indem er die Kriterien, die Gliederungsprinzipien den Texten, die er interpretierte, selbst entnahm. Und so nahm er also die biblischen Schriften, die paulinischen Briefe und entnahm ihnen theologische Themen, die er dann systematisch abhandelte.
Melanchthons wirkungsreichste Schrift ist jedoch 9 Jahre später das Augsburger Bekenntnis, die Confessio Augustana oder kurz CA. Ihre 28 Artikel dienen als Vorlage für die theologischen Gespräche beim Augsburger Reichstag 1530. Zugleich sind sie, erklärt Benjamin Hasselhorn, in durchaus diplomatischer Absicht so formuliert,
dass möglichst die Gemeinsamkeiten mit denjenigen, die also dem römisch-katholischen Glauben zugehörten, betont wurden. In den ersten 21 Artikeln wurde der christliche Glaube niedergelegt, so wie die der Reformation-Zugehörigen ihn bekannten und so wie die Katholiken ihn auch bekannten. Und erst in den letzten Artikeln wurden dann Widersprüche im Amtsverständnis, im Abendmahlsverständnis, also die Widersprüche, die eigentlich die Kirchen bis heute beschäftigen, wurden da niedergelegt. Und die Confessio Augustana, weil sie so einfach, klar und diplomatisch gehalten war, hat dann die Karriere gemacht als das wichtigste Bekenntnisdokument des Luthertums.
Insbesondere Artikel 7, er handelt von der Kirche, hält der Osnabrücker Theologieprofessor Martin Jung noch heute für sehr wichtig.
Kirche ist dort, wo das Evangelium verkündet und die Sakramente verwaltet werden. Kirche erkennt man also nicht an Gebäuden. Auch ein Hauskreis, der sich im Wohnzimmer trifft, ist Kirche. Kirche erkennt man aber auch nicht an irgendwelchen Amtsträgern, weder am Papst, noch an Bischöfen, noch an Pfarrern, sondern sie ist dort, wo das Evangelium gelehrt wird und eben die Sakramente verwaltet werden. Und es muss jemand förmlich dazu beauftragt werden. Jeder, der predigen will, muss die Fähigkeiten dazu haben. Es kann nicht einfach jeder. Aber der Grundsatz, dass im Prinzip alle Christen befugt sind und eben die Sache die Kirche zur Kirche macht und nicht irgendetwas Äußerliches, das ist schon ein wichtiger, ein schöner Gedanke.
Statt wie in der römisch-katholischen Kirche 7 Sakramente kennen die evangelischen Christen nur 2, Taufe und Abendmahl. Letzteres in beiderlei Gestalt, das heißt Brot und Wein werden der ganzen Gemeinde gereicht. Doch gerade beim Abendmahl geht der junge Protestantismus schnell unterschiedliche Wege. Martin Luther und Huldreich Zwingli, inzwischen Reformator in Zürich, können sich 1529 in Marburg nicht darauf verständigen, wie Christus in Brot und Wein gegenwärtig sei. Ob real, so Luther, oder symbolisch, so Zwingli. Das hat weitreichende Folgen, wie Michael Beindker, Professor für reformierte Theologie in Münster, beschreibt.
1529 ist die Kontroverse so stark, dass man sich trennt. Die Lutheraner trennen sich von Zwingli und den Seinen. Calvin hat später versucht, diesen Graben zu überbrücken. Es ist ihm leider nicht gelungen. Und so wird die Reformation in der Schweiz, in Frankreich, später in den Niederlanden, in Schottland und von da aus dann auch in der nördlichen Hemisphäre sehr stark durch die calvinische Auffassung geleitet.
Neben Zwingli in Zürich setzt sich in Genf ab 1536 Johannes Calvin für die Reformation ein. Für ihn sind die Sakramente Gottes Verheißung an den Menschen. Doch trotz weiterer Bemühungen, der lutherische und der reformierte Zweig finden nicht zusammen. Unterschiede werden auch im Gemeindeleben deutlich. Bei den Reformierten tragen von Anfang an Theologen und Laien gleichberechtigt Verantwortung für die Entwicklung der Kirche. Dabei ist, so Michael Beindker, auch der politische Hintergrund damals zu beachten.
Die reformierte Reformation entsteht vornehmlich in Stadtrepubliken, also nicht unter fürstlichen Obrigkeiten, sondern in Städten, die gewählte Magistrate haben. Und von daher ist von vornherein ein ganz anderes Verständnis für Wählbarkeit und Abwählbarkeit vorhanden. Und die reformierten Kirchenordnungen sind antihierarchisch gebaut. Sie setzen Presbyterien und dann auch Synoden voraus und sind in gewisser Hinsicht die Vorreiter der presbyterial-synodalen Ordnung der Kirche.
Seit Huldreich Zwingli und Johannes Calvin, der sich anfangs noch als ein Schüler Martin Luthers versteht, setzen die Reformierten nicht nur beim Abendmahl eigene theologische Akzente. So ist ihnen auch die Frage wichtig, was folgt aus der Rechtfertigung des Menschen vor Gott, wie sie der Wittenberger Reformator besonders betont hat.
Da wird tatsächlich dann stärker darauf geachtet, dass wir auch das neue Leben leben, das uns mit der Rechtfertigung zugesprochen ist, und dass wir entsprechend als Kinder Gottes erkennbar werden. Der Gedanke der Werke kommt natürlich rein, aber es sind die Werke, die aus dem Glauben quellen und nicht die Werke, mit denen man sich beweisen muss. Und insofern liegt es durchaus auf der Argumentation von Luthers am Mund von den guten Werken. Es ist bloß stärker ausgearbeitet. Konkret hieß das, dass die reformierte Gemeinde, das ist dann auch ein Problem gewesen, sich sehr stark um die Lebensführung ihrer Gemeindeglieder gekümmert hat, dass zeitweise eine sehr starke Kirchendisziplin gepflegt wurde. Bei den Lutheranern gab es es auch, aber vielleicht nicht ganz so streng. Und dass auch vor allem dann, das wäre wieder modern, die sozialethischen Fragen eine ganz große Rolle spielen.
Beispielsweise sorgt seit den Anfängen die Gemeindediakonie dafür, dass Arme versorgt werden. Die beiden Wittenberger Reformatoren Martin Luther und Philipp Melanchthon unterscheiden sich von ihren beiden Schweizer Mitstreitern Huldreich Zwingli und Johannes Calvin gerade bei Ethik und Menschenbild. Darauf weist der Osnabrücker Lutherforscher Martin Jung hin.
Zwingli und Calvin haben stärker als Luther und Melanchthon die Ethik betont, wollten, dass sich das wahre Christsein auch im alltäglichen Leben spiegelt. Da waren Luther und Melanchthon und vor allem Luther selbst skeptischer. Luther sah den Menschen sehr viel stärker als Zwingli und Calvin eben doch dauerhaft der Sünde verhaftet und glaubte nicht zu Recht daran, dass man die Menschen so prägen und eine Gesellschaft so gestalten könne, dass nun wirklich nach außen hin sichtbar authentisches Christentum Tag für Tag gelebt würde. Das Menschenbild Luthers und Melanchthons war an diesem Punkt ein negativeres als bei Zwingli und Calvin.
Für Missverständnisse zwischen Lutheranern und Reformierten sorgte lange Zeit auch die Lehre von der Erwählung oder Prädestination. Johannes Calvin hatte sie damals besonders vertreten. Für den reformierten Theologen Michael Beindker aus Münster ist diese Engführung inzwischen überwunden.
Damals war es so, dass im Grunde ist die Souveränität der Gnade Gottes, die in der Rechtfertigung zum Ausdruck kommt, zum Ausdruck bringen wollte, dass man von Gott erwählt ist und nichts für seine Erwählung tun kann. Diese Lehre hat viele Missverständnisse zur Folge gehabt und auch zu ziemlichen Problemen geführt, weil natürlich sich dann jeder fragen musste, bin ich eigentlich dabei oder gehöre ich nicht dazu? Und das hat dann zum Teil sehr abstruse Formen angenommen. In der Mitte des 20. Jahrhunderts hat dann der reformierte Theologe Karl Barth die Erwählungslehre reinterpretiert. Er hat davon gesprochen, dass eigentlich in Jesus Christus die Erwählung des Menschen und auch die Verurteilung des Menschen sich schon vollzogen haben, dass das Kreuz Jesu Christi der Ort der Erwählung ist und dass deswegen diese Verheißung für jeden Menschen eine Rolle spielt und für jeden Menschen wichtig ist. Erwählung heißt freilich auch, und das finde ich ist der konstruktive Gedanke, dass die Initiative, Gott zu suchen, immer schon von Gott ausgeht und gar nicht erst bei mir anfangen kann, sondern wenn bei mir der Impuls wach ist, einer Sehnsucht nach Gott, dann hat Gott schon an mir gewirkt.
Die theologischen Unterschiede überwinden Lutheraner und Reformierte sowie weitere evangelische Kirchen offiziell erst 1973. In der sogenannten Leuenberger Konkordie finden sie zu einer gemeinsamen Auffassung von Taufe, Abendmahl und Evangelium. Damit sind auch die gegenseitigen Verwerfungen der Reformation endgültig Geschichte. Inzwischen ist auch die Verständigung mit der römisch-katholischen Kirche fortgeschritten. Insbesondere die gemeinsame Erklärung zur Lehre der Rechtfertigung am 31. Oktober 1999 gilt als ein wichtiger Meilenstein. Zudem erkennen heute selbst katholische Kirchenvertreter an, dass ihre Kirche zur Zeit der Reformation tatsächlich Reformbedarf hatte. Getreu dem reformatorischen Grundsatz Ecclesia semper reformanda muss der Reformprozess auch innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland weitergehen. Lutherbotschafterin Margot Käßmann ist davon überzeugt, dass die Kirchen heute die 500 Jahre alte Botschaft von der Rechtfertigung neu übersetzen müssen. Dabei sieht die streitbare Theologin vor allem zwei Herausforderungen.
Das eine ist die Sprache des Glaubens in der säkularen Zeit, aber das andere ist der Dialog der Religionen. Luther hat gegen Juden gewettert, gegen Türken gewettert, aber er kannte sie nicht wirklich. Heute leben wir mit Juden und Türken und Muslimen, mit Menschen unterschiedlichen Glaubens und ohne Glauben in einem Land zusammen. Wir müssen dialogfähig werden. Da sind wir immer noch am Anfang. Wir sind christlich-jüdisch schon relativ weit gekommen, finde ich, sehr erfreulich. Aber mit Muslimen ist es immer noch ein Tasten. Wie kommen wir in einen Dialog? Und wenn ich eine reformatorische Aufgabe heute sehe, ist es dann diese Dialogkompetenz.
In aller Welt trifft Margot Käßmann Menschen, die den evangelischen Reformator Martin Luther verehren. Doch was würde dieser selbst sagen zu dem, wie er heute 500 Jahre nach dem Thesenanschlag erinnert und auch gefeiert wird?
Ich sehe die Kritik und Brimborium als Begriff, ist ja schon ein kritischer Begriff, aber ich würde auch sagen, dass Luther wahrscheinlich dächte, ihr seid verrückt, wenn ihr das nicht nutzt, ein öffentliches Jubiläum zu feiern, um über den christlichen Glauben zu reden, nämlich darum geht es am Ende. Und wir müssen nicht fragen, was war 1517, 1525, sondern wir müssen fragen, was ist 2017 und was soll 2025 sein? Also wie sind wir Kirche heute und wie müssen wir uns heute reformieren, um in dieser so anders gearteten Zeit Kirche zu sein?
Die Thesen der Reformation fordern noch heute heraus. Davon sind die Lutherbotschafterin Margot Käßmann sowie der reformierte Theologe Michael Beindka aus Münster überzeugt.
Für mich ist es so, dass christlicher Glaube dir Kriterien an die Hand gibt. Und Luther würde sagen, du musst dein Gewissen an der Bibel schärfen. Und dann kann auch eine gewisse Widerständigkeit entstehen gegenüber dem, was du in der Welt vorfindest. Das haben die Protestanten lange lernen müssen, dass es nicht nur Untertanengeist gibt, sondern auch Widerstandsgeist aus dem christlichen Glauben. Und ich denke, dass die Botschaft des christlichen Glaubens immer auch eine politische Dimension hat, die viel zu oft aus Zaghaftigkeit verdeckt wird.
Die irritierenden Aspekte der Freiheit bestehen einmal darin, dass wir nicht auf der Ebene des Mainstreams argumentieren und denken, sondern durchaus uns den Mut zur eigenen Meinung leisten und auch zu Meinungsäußerungen, die nicht von vornherein durch Sprachregelungen vordefiniert sind. Und es besteht darin, dass wir Menschen Mut machen, in ihrer alltäglichen Lebenswelt von dieser Freiheit Gebrauch zu machen und diese Impulse auch kräftig zu senden. Ich vermisse jedenfalls als ehemaliger DDR-Bürger in der westlichen freien Gesellschaft den Mut, den man braucht, um die Freiheit zu bewähren. Man könnte auch sagen, ich vermisse Zivilcourage, die sich engagiert.
Gewissenhaftes Denken, widerständiger Glaube, Thesen der Reformation. Sie hörten eine Sendung von Holger Gohler. Es sprach Martin Rutenberg. Technik Andrea Gries. Sie finden diesen Beitrag in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.